SRF 3.
Déjà-vu in Mittelitalien. Das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten richtet rund um den Ort Norcia großen Schaden an. Courant normal in Brüssel. Trotz ungebrochenem Widerstand gegen das ungeliebte CETA hält die EU an ihren Freihandelsplänen fest. Game over in Spanien. Nach der Wiederwahl von Ministerpräsident Rajoy müssen sich die Befürworter des ersehnten Neuanfangs gedulden. Und Sonne pur in den Alpen, aber im Norden und teils auch im Süden startet die neue Woche mit Hochnebel, das bei 10 bis 15 Grad. Hallo zum Info 3 am Sonntag mit Isabel Meissen. Der sogenannte Sporn der Adria reibt sich hier mit enormem Druck an der eurasischen Erdplatte und deshalb ist Mittelitalien stets von Erderschütterungen bedroht. Heute kam es zum x-ten Beben in kurzer Zeit, das stärkste in der Region seit 1980. Wie durch ein Wunder gibt es keine Todesopfer, aber viele wurden verletzt und Tausende können nicht mehr in ihre Häuser zurück. Die Sachschäden, zum Beispiel in der Stadt Norcia in Umbrien, sind gewaltig. Von dort berichtet Franco Battel.
Das Beben von heute Morgen hat Norcia nicht in eine Trümmerlandschaft verwandelt. Viele Häuser stehen noch. Trotzdem sind zahlreiche eingestürzt, andere schwer beschädigt. Darum wurde die gesamte Bevölkerung Norcias kurz nach dem Beben evakuiert. Zuständig für diesen Einsatz ist Antonio Pauli von der Feuerwehr.
Tante zone che saranno considerate rosse, quindi non si può transitare per pericoli crolli sulle strade e tutto. Ci saranno tanti edifici inagibili.
Die Gefahr, dass Häuser auch jetzt noch einstürzen, ist groß. Viele Leute werden heute nicht in ihre Häuser zurückkehren können, sagt Pauli. Die Bewohnerinnen und Bewohner warten darum vor der Stadtmauer. Auf einer Bank sitzt niedergeschlagen eine etwa 40-jährige Frau. Sie hat ein Haus mitten im Zentrum Norcias.
Sì, sì, abitavo dentro Norcia. Abitavo dentro Norcia e c'avevo pure una mamma anziana. È un macello e basta, è cascato tutto.
Alles sei eingestürzt. Sie habe auch eine alte, kranke Mutter, die habe man bereits zu Verwandten gebracht an einen sicheren Ort. Auch diese Frau wartet, bis man sie wegbringt, denn bleiben möchte sie hier nicht. Ich habe Angst. Das sagen hier viele. Viele Bewohner erzählen, dass ein Teil der Häuser dem Beben besser standhielten, nämlich jene, die nach den häufigen Beben der letzten Jahre und Jahrzehnte erdbebensicher gemacht wurden. Doch vor allem bei sehr alten Kunst- und Kulturdenkmälern wurden beim Wiederaufbau auch Kompromisse gemacht, um das Aussehen dieser Gebäude nicht komplett zu verändern. Doch jetzt habe es Norcia hart getroffen, sagt der Vizepräsident der Region Umbrien, Fabio Papparelli.
Patrimonio culturale di questa cittadina purtroppo ce n'è rimasto ben poco, perché la cattedrale di San Benedetto, che era un po' il fulcro, diciamo, il centro di questa.
Vom kulturellen Erbe Norcias ist wenig übrig geblieben, sagt Papparelli. Die Kirche des Heiligen Benedikt, ein Teil der mittelalterlichen Stadtmauern, Türme und Palazzi seien eingestürzt oder schwer beschädigt. Der Bürgermeister von Norcia will kurz mit den vielen Journalisten sprechen, auch über diese Schäden. Doch dann dreht er sich den Tränen nahe ab und umarmt Leute, die ihr Haus verloren haben.
Das war die Reportage von Italien-Korrespondent Franco Battel. Danke. Jetzt ins Nachrichtenstudio für weitere Meldungen mit Valerie Wacker.
In Venezuela haben sich die Regierung und die Opposition nach monatelangem Streit auf die Aufnahme von Verhandlungen geeinigt. Bei den Gesprächen soll ein Vertreter des Vatikans anwesend sein, teilten beide Seiten mit. Ein erstes Treffen soll bereits heute Sonntag stattfinden. Die Opposition möchte einen Volksentscheid über die Amtsenthebung von Präsident Nicolas Maduro. Die Wahlbehörde stoppte jedoch die dafür nötige Unterschriftensammlung. Jetzt will die Opposition über einen politischen Prozess im Parlament Maduros Ablösung erzwingen. Tadschikistan hat mit dem Bau des höchsten Staudamms der Welt begonnen, trotz Kritik vor allem aus den Nachbarländern. Usbekistan befürchtet, wegen der 335 Meter hohen Staumauer künftig Probleme mit der Wasserversorgung zu haben. Der autoritäre Präsident Tadschikistans, Emomali Rahmon, tat die Befürchtungen jedoch ab und betonte, sein Land werde Nachbarn nicht ohne Wasser lassen. In der Türkei sind weitere Staatsangestellte entlassen worden. Mehr als 10.000 Beamte haben ihre Stelle verloren, wie aus einem Dekret der Regierung hervorgeht. Die Regierung wirft ihnen Unterstützung von Terroristen vor. Die Namen der Entlassenen sind für alle einsehbar im Internet veröffentlicht. Unter den Entlassenen seien 2500 Mitarbeiter der Justiz, 2000 aus der Bildungsverwaltung und fast 1300 Dozenten von Hochschulen. In der Schweizer Fußballmeisterschaft gewinnen die Young Boys gegen Vaduz 5:0 und Lausanne verliert gegen Luzern 2:3. Und der Kroate Marin Cilic hat das Tennisturnier von Basel gewonnen. Er siegte im Finale der Swiss Indoors gegen den Japaner Kei Nishikori 6:1 und 7:6. Das Wetter. Morgen löst sich der Hochnebel im Norden im Laufe des Tages zum Teil auf. Im Süden wird er über den Tag immer dichter. In den Alpen scheint weiterhin meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.
Abend.
Nach jahrelangen Verhandlungen und einem Showdown diese Woche ist es jetzt doch noch unter Dach. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, CETA. Am Nachmittag wurde es in Brüssel unterschrieben. Vor ein paar Tagen stand es noch auf der Kippe, weil sich die belgische Region Wallonien wegen Bedenken dagegen gestellt hatte. Nun, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ende gut, alles gut. Oliver Washington in Brüssel, ist das sicher? CETA muss ja noch durch die nationalen Parlamente.
Also kurzfristig hat er recht, aber langfristig ist noch vieles unsicher. Kurzfristig deshalb, weil mit der Unterschrift heute können Teile des Abkommens nun ab dem 17. Februar provisorisch in Kraft treten. Deshalb auch die Erleichterung von Jean-Claude Juncker. Doch kommt hier ein dickes Aber, denn was noch fehlt, ist die definitive Ratifizierung. Und Sie haben es erwähnt, da müssen die Landesparlamente oder auch Regionalparlamente wie das Wallonische nochmals zustimmen. Und heute ist noch gar nicht klar, ob diese danach definitiv Ja sagen werden. Deshalb ist langfristig keinesfalls alles gut.
Die belgische Region Wallonien mit ihrem Protest diese Woche hat sie ein paar Zugeständnisse herausgeholt. Hat sich der Widerstand demnach gelohnt?
Ich würde sagen, teilweise am Abkommen selber konnte die Wallonie nichts ändern und trotzdem haben die Wallonen einiges erreicht. Ich erwähne zwei Punkte. Sie haben erstens die belgische Regierung dazu gebracht, dass sie das umstrittene Investitionsschutzgericht vor den Europäischen Gerichtshof bringen muss. Die belgische Regierung muss abklären lassen, ob dieses Gericht mit EU-Recht vereinbar ist. Und zweitens sagen die Wallonen, wir haben nun zwar grünes Licht für die Unterschrift gegeben, aber solange dieses Gericht Bestandteil des Abkommens bleibt, werden wir nicht ratifizieren. Sie haben grundsätzliche Bedenken und damit halten sie eben den Druck hoch, dass dieses Gericht in Nachverhandlungen eben doch noch gestrichen wird. Das ist meines Erachtens ein ziemlich starker Schachzug.
Und das ist nicht die einzige Kritik, die fundamentale Kritik, sie bleibt bestehen. Trotzdem feiert die EU CETA jetzt als Maß aller Dinge auch für künftige Freihandelsabkommen. Kann sie das so durchziehen?
Das hängt meines Erachtens zum einen davon ab, ob die EU die eigenen Bürgerinnen und Bürger überzeugen kann. Und ich verstehe diese Aussage, dass eben CETA das Maß aller Dinge auch für künftige Freihandelsabkommen sein soll. Vor allem auch als PR-Aussage gegen innen, um die Bürger doch noch von CETA zu überzeugen. Und es hängt zum anderen davon ab, wie stark sich die EU bei den Verhandlungen mit den USA durchsetzen kann. Die USA, das ist klar, sind der schwierigere, weil eben mächtigere Verhandlungspartner als Kanada. Und deshalb verstehe ich diese Aussage, CETA als Maß aller Dinge, denn auch zweitens als Botschaft an die Adresse der Amerikaner. Wenn ihr ein Abkommen mit uns wollt, dann müsst ihr diese Standards auch akzeptieren, die wir jetzt mit den Kanadiern ausgehandelt haben.
Und dieses Abkommen mit den USA, es heißt TTIP, ist höchst umstritten. Profitieren denn diese Verhandlungen jetzt davon, dass CETA unterzeichnet wurde?
So würde ich das nicht sagen. Die Verhandlungen laufen zwar, aber aktuell ist eigentlich allen klar. Zuerst muss in Washington ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin gewählt werden. Dann muss die neue Administration die Arbeit aufnehmen und bis wieder vorwärts gemacht werden kann, dürfte es wohl ungefähr ein Jahr dauern.
Vielen Dank, Oliver Washington, für diese Einschätzungen.
Info 3 Abend.
Morgen wäre die Frist abgelaufen und Spanien hätte zum dritten Mal innerhalb eines Jahres Wahlen durchführen müssen. Fast in letzter Minute ist die Regierungsbildung gestern Abend doch noch gelungen und Mariano Rajoy wurde als Ministerpräsident wiedergewählt. Damit kehrt Spanien zu einer Art Normalität zurück, nur genau diese Normalität wollten sehr viele in Spanien eben nicht mehr. Für sie stehen Rajoy und die Konservativen für eine eiskalte Sparpolitik und für Korruption. Das ersehnte neue Spanien, das ist vertagt, meint Iberien-Korrespondent Martin Dura.
Eigentlich war Mariano Rajoy gestern schon fast kein Thema mehr. Seine Wiederwahl war sicher. Die Medien beschäftigten sich ausgiebig mit einem Verlierer, dem ehemaligen Chef der Sozialisten Pedro Sánchez. Der hatte am Vormittag seinen Rücktritt aus dem Parlament erklärt. Sanchez war Anfang Monat aus dem höchsten Parteiamt gedrängt worden, weil er zum zweiten Mal versucht hatte, Rajoy mit einer eigenen Mehrheit zu stoppen. Das ging der sozialistischen Parteileitung entschieden zu weit. Die wollte nachgeben und Rajoy regieren lassen. «Ich werde mich nicht zwingen lassen, mein Wort zu brechen und mein Wahlversprechen aufzugeben», erklärte Sanchez gestern vor seinem Rücktritt und wurde damit zum Ankläger. Denn was sollte das anderes heißen, als dass die sozialistische Partei ihr Versprechen brach, das sie den Wählerinnen und Wählern gegeben hatte? Auf die Idee aber, dass diese Wählerinnen und Wähler eine Rolle spielen sollten, war nicht Sanchez gekommen. Es war die Linkspartei Podemos, die kurz vor den Europawahlen 2014 die politische Bühne stürmte und auf Anhieb 5 Sitze im EU-Parlament eroberte. Podemos kam, Podemos blieb. Sogar in Brüssel begann man unruhig zu werden und fürchtete eine spanische Version der griechischen Syriza. Das war eine Fehleinschätzung. Aber richtig war die Annahme, dass Podemos in Spanien etwas bewegen würde. Die junge Protestpartei mobilisierte auf der Straße. Und La Gente, die Leute, wurden zentral im politischen Diskurs, im Kampf gegen Sparpolitik auf Kosten der Schwächsten, gegen Korruption, gegen die Arroganz der Mächtigen, gegen eine Politik, die nur alle 4 Jahre an die Wähler denkt. Die Sozialisten hätten viel früher merken sollen, was in Spanien passierte. Aber erst als Podemos sie schon bedrängte, wählten sie ihren neuen Parteichef, Pedro Sanchez. Elegant, immer strahlend, sonnengebräunt, aber blass. Niemand glaubte an dessen Chancen, genauer an die Chancen der Sozialisten mit einem solchen Chef. Und im Dezember bekamen alle Zweifler recht. Die Konservativen stürzten zwar ab wie nie zuvor, aber sie blieben immer noch stärker als die Sozialisten. In diesem Moment begriff Sanchez erstmals, dass er im zersplitterten Parlament einen komplizierten Pakt schmieden musste, über viele Parteigrenzen hinweg, um eine Mehrheit gegen Rajoy zu erhalten. Damals begann sein Untergang, denn Podemos war für Sanchez' Projekt nicht zu gewinnen und setzte lieber auf Neuwahlen im Sommer. Podemos verbündete sich mit den Ex-Kommunisten, die man Monate zuvor noch bekämpft und verhöhnt hatte. Aber La Gente wandte sich ab. Das roch nach Taktieren und Ränkespiel und letztlich wohl für einige auch nach Macht um jeden Preis. Podemos ist in der realen Politik angekommen und hat massiv Stimmen verloren. Die linken Parteien sind über eigene Fehler gestolpert. Genau darauf hat Mariano Rajoy 10 Monate lang spekuliert und sich dann durchgesetzt. Aber seine Macht ist sehr begrenzt. Zum Regieren braucht er genau diese Linke. Und deren interne Richtungskämpfe werden seine Regierung eher schwächen als stärken. Spanien hat wieder eine Regierung. Aber gewonnen ist damit noch nichts.
Info 3 ist das scharfe Newsmagazin von Radio SRF. Im Studio heute Isabel Meissen. Tschüss.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.